Hello?
Can I have a big shout, mate?
Yeah, go on then, mate.
Big shout going out to the Russian crew. Big shout going out to the Russian crew. Russian crew. Russian crew. Big shout going out to the Russian crew. Russian crew. Russian crew.
This way, come on.
Let's go. create a new world.
We must discover the power of love. For love, it's as strong as death.
We must shock this nation with the power of love. We must shock this nation with the power of love. We must shock this nation with the power of love. We must shock this nation with the power of love. We must shock this nation.
Must rise, must fall, and what goes on in your life?
teach the gift to children. Teach them to have mercy. Teach them about sunsets. Teach them about moonrise. Teach them about anger, the sin that comes with dawning. Teach them about flowers and the beauty of forgetfulness. Then take me to the river.
Take me to the river.
And put me in the water.
And put me in the water.
Bless them and forgive them.
Take me to the river.
Of the cause they just don't know.
Take me to the river.
All the gifted children. The gifted children, the ways of men and animals. Teach them about cities, the history of the mysteries, their vices and their virtues, about branches that blow in the wind. On the wages of their sins. Teach them of forgiveness. Teach them about mercy. Teach them about music and the cool and cleansing water. What do they say? Take me to the river.
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 Put me in the water.
Take me to the river.
And teach the gifted children.
Take me to the river.
All the gifted children.
Take me to the river. Take me to the river. Take me to the river.
Все крыши упали, все заборы покосились, а листья опустились на меня. Все крыши упали, все заборы покосились, листья опустились на земля. Лето! Заборы покосились, а вот листья опустились на земля. Все крыши упали, все заборы покосились, а листья опустились на меня. Лето! Thank you.
to a life.
Thank you.
Haschisch in Marseille. Vorbemerkung. Eines der ersten Zeichen, dass der Haschisch zu wirken beginnt, ist ein dumpfes Ahnungs- und Beklommenheitsgefühl. Etwas Fremdes, Unentrinnbares naht. Bilder und Bilderreihen, längst versunkene Erinnerungen treten auf. Ganze Szenen und Situationen werden gegenwärtig. Sie erregen zuerst Interesse, zuweilen Genuss, schließlich, wenn es keine Abwenden von ihnen gibt, Ermüdung und Pein. Von allem, was geschieht, auch von dem, was er sagt und tut, wird der Mensch überrascht und überwältigt. Sein Lachen, all seine Äußerungen stoßen ihn zu wie Geschehnisse von außen. Er gelangt auch zu Erlebnissen, die der Eingebung, der Erleuchtung nahe kommen. Der Raum kann sich weiten, der Boden abschüssig werden, atmosphärische Sensationen treten auf, Dunst, Undurchsichtigkeit, Schwere der Luft, Farben werden heller, leuchtender, Gegenstände schöner oder auch klobig und bedrohlich. All dies vollzieht sich nicht in kontinuierlicher Entwicklung, vielmehr ist das Typische ein fortwährender Wechsel von traumhaften und wachem Zustand, ein ständiges, schließlich erschöpfendes Hin- und Hergeworfenwerden zwischen völlig verschiedenen Bewusstseinswelten. Mitten im Satz kann dieses Versinken oder Auftauchen erfolgen. Von alledem berichtet uns der Berauschte in einer Form, die meist sehr erheblich von der Norm abweicht. Die Zusammenhänge werden wegen des oft plötzlichen Abreißens jeder Erinnerung an Vorhergegangenes schwierig. Das Denken gestaltet sich nicht zum Wort. Die Situation kann von so bezwingender Heiterkeit werden, dass der Haschisch-Esser minutenlang zu nichts fähig ist als zum Lachen. Die Erinnerung an den Rausch ist überraschend scharf. Es ist merkwürdig, dass die Haschisch-Vergiftung bisher noch nicht experimentell bearbeitet wurde. Die vorzüglichste Schilderung des Haschisch-Rausches stammt von Baudelaire. 1926, Marseille, 29. Juli. Um 7 Uhr abends nach langem Zögern Haschisch genommen. Ich war am Tage in Aix gewesen, mit der unbedingten Gewissheit, in dieser Stadt von Hunderttausenden, von niemand mich kennt, nicht gestört werden zu können, liege ich auf dem Bett. Und doch stört mich ein kleines Kind. Es weint. Ich denke, es ist schon eine Dreiviertelstunde verstrichen, aber nun sind es doch erst 20 Minuten. So liege ich auf dem Bett, las und rauchte. Mir gegenüber immer dieser Blick von Marseille. Die Straße, die ich so oft sah, ist wie ein Schnitt, den ein Messer gezogen hat. Ich verließ endlich das Hotel. Mir schien die Wirkung auszubleiben oder so schwach werden zu wollen, dass die Vorsicht des Daheimbleibens unterlassen werden mochte. Erste Station des Café Ecke Canebière und Cour Belle Suisse vom Hafen gesehen, das rechte, also nicht mein gewöhnliches. Nur das gewisse Wohlwollen, die Erwartung, Leute einem freundlich entgegenkommen zu sehen, das Gefühl der Einsamkeit verliert sich recht rasch. Mein Stock fängt an, mir besondere Freude zu machen. Man wird so zart. Fürchtet einen Schatten, der aufs Papier fällt, könnte ihm schaden. Der Ekel schwindet, man liest die Tafeln auf dem Pissoir. Ich würde mich nicht wundern, wenn der und der auf mich zukäme. Dass sie es aber nicht tun, macht mich auch nicht ärgerlich. Es ist mir hier jedoch zu laut. Nun kommt die Zeit und Raumansprüche zur Geltung, die der Haschisch-Esser macht. Die sind ja bekanntlich absolut königlich. Versailles ist dem, der Haschisch gegessen hat, nicht zu groß und die Ewigkeit dauert ihm nicht zu lange. Und auf dem Hintergrunde dieser immensen Dimensionen des inneren Erlebens, der absoluten Dauer und der unermesslichen Raumwelt verweilt nun ein wundervoller, seliger Humor desto lieber bei den Kontingenzen der Raum- und Zeitwelt. Ich empfinde diesen Humor unendlich, wenn ich im Restaurant Bassot erfahre, die warme Küche würde gleich geschlossen, während ich mich eben niedergelassen habe, um mich in die Ewigkeit hineinzutafeln. Nachher desto weniger das Gefühl, dass ja dies alles hell, Besuch belebt ist und auch bleiben wird. Ich muss notieren, wie ich meinen Platz fand. Mir kam es auf den Blick auf den Vieux-Port an, den man von den oberen Etagen aus hat. Im Vorbeigehen unten erspähte ich einen freien Tisch auf dem Balkon des zweiten Stockwerks. Schließlich kam ich doch nur bis zum ersten. Die meisten Tische am Fenster waren besetzt. Da ging ich auf einen ganz großen zu, der eben erst frei geworden war. Im Augenblick des Platznehmens aber schien mir das Missverhältnis, mich an einem so großen Tisch zu platzieren, so beschämend, dass ich quer durch das ganze Stockwerk auf das entgegengesetzte Ende zuging, um an einem kleineren Platz zu nehmen, der eben dort mir erst sichtbar geworden war. Aber das Essen war später. Erst die kleine Bar am Hafen, ich war schon gerade wieder im Begriff, ratlos kehrt zu machen, denn auch von dort schien ein Konzert, und zwar ein Bläserchor, zu kommen. Gerade, dass ich mir noch Rechenschaft davon geben konnte, das sei nichts anderes als das Geheul der Autohupen. Auf dem Wege zum Vieux-Port schon diese wundervolle Leichtigkeit und Bestimmtheit im Schritt, die den steinigen, unartikulierten Erdboden des großen Platzes, über den ich ging, mir zu Boden einer Landstraße machte, über die ich, rüstiger Wanderer, bei Nacht dahinzog. Denn die Cannebière vermied ich um diese Zeit noch, meine regulierenden Funktion nicht ganz sicher. In jeder kleinen Hafenbar begann dann der Haschisch seinen eigentlich kanonischen Zauber mit einer primitiven Schärfe zu spielen zu lassen, mit der ich ihn vor dem wohl noch kaum erlebte. Nämlich, er machte mich zum Physiognomiker, zumindest zum Betrachter von Physiognomien. Und ich erlebte etwas in meiner Erfahrung ganz Einziges. Ich verbiss mich förmlich in die Gesichter, die ich da um mich hatte und die zum Teil von remarkabler Rohheit oder Hässlichkeit waren. Gesichter, die ich gemeinhin aus einem doppelten Grunde gemieden hätte. Weder hätte ich gewünscht, ihre Blicke auf mich zu ziehen, noch hätte ich ihre Brutalität ertragen. Es war ein ziemlich weit vorgeschobener Posten, diese Hafenkneipe. Ich glaube, der Äußerste, der mir ohne Gefahr noch zugänglich war und den ich hier im Rausche mit derselben Sicherheit ermessen hatte, mit der man tief ermüdet ein Glas mit Wasser so genau randvoll und dass kein Tropfen überfließt, zu füllen weiß, wie man mit frischen Sinnen es niemals zustande bringt. Immer noch weit genug entfernt von der Rue Botterie, aber doch saß da kein Bourgeois, höchstens neben dem eigentlichen Hofenproletariat ein paar Kleinbürgerfamilien aus der Nachbarschaft. Ich ergriff nun auf einmal, wie einem Maler ist es nicht Rembrandt geschehen und vielen anderen, die Hässlichkeit als das wahre Reservoir der Schönheit, besser als ihr Schatzbehalter, als das zerrissene Gebirge mit dem ganzen inwendigen Golde des Schönen erscheinen konnte, das aus Falten, Blicken, Zügen herausblitzte. Besonders erinnere ich mich an ein grenzenlos tierisches und gemeines Männerantlitz, aus dem mich plötzlich die Falte des Verzichts erschütternd traf. Männergesichter waren es vor allem, die es mir angetan hatten. Es fing nun das lange ausgehaltene Spiel an, dass in jedem Antlitz mir ein Bekannter auftauchte. Oft wusste ich seinen Namen, oft wieder nicht. Die Täuschung schwand, wie im Traume Täuschungen schwinden, nämlich nicht beschämt und kompromittiert, sondern friedlich und freundlich, wie ein Wesen, das seine Schuldigkeit getan hat. Unter diesen Umständen konnte von Einsamkeit keine Rede mehr sein. War ich mir selbst Gesellschaft? Das wohl denn doch nicht so unverstellt. Ich weiß auch nicht, ob es mich dann so hätte beglücken können, sondern wohl eher dieses. Ich wurde mir selber der gewiegteste, zarteste, unverschämteste Kuppler und führte mir die Dinge mit der zweideutigen Sicherheit dessen zu, der die Wünsche seines Auftraggebers aus dem Grunde kennt und studiert hat. Dann begann es eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis der Kellner wieder erschien. Vielmehr, ich konnte sein Erscheinen nicht abwarten. Ich trat in den Barraum ein und bezahlte am Tisch. Ob in solcher Kneipe Trinkgeld üblich, weiß ich nicht, sonst aber hätte ich in jedem Fall etwas gegeben. Im Haschisch gestern war ich eher knauserig. Aus Furcht, durch Extravaganzen aufzufallen, machte ich mich erst recht auffällig. So auch bei Basso. Erst ließ ich ein Dutzend Austern kommen. Der Mann wollte auch den folgenden Gang gleich bestellt wissen. Ich bezeichnete irgendetwas Landläufiges. Er kam nun mit der Nachricht, das sei nicht mehr da. Da strich ich auf der Karte in der Nähe dieser Speise herum, schien eins nach dem anderen bestellen zu wollen, dann fiel mir der Name des Darüberstehenden ins Auge und so fort, bis ich endlich beim Obersten angelangt war. Das war aber nicht nur Verfressenheit, sondern eine ganz ausgesprochene Höflichkeit gegen die Speisen, die ich nicht durch eine Ablehnung beleidigen wollte. Kurz, ich blieb an einem Pâté de Lyon hängen. Löwenpastete, dachte ich witzig lachend, als es sauber aus seinem Teller vor mir lag. Und dann verächtlich, diese zarte Hasen- oder Hühnerfleisch, was es nun sein mag. Mein Löwenhunger war es nicht unangemessen erschien, sich an einem Löwen